so und das andere Mal anders. Wir müssen uns selbst kennenlernen und dann dort schnell sein, aufzuhören, wo wir in Gefahr sein könnten, zu sündigen. Noch sündigen wir nicht. Aber wir könnten sündigen, wir könnten den Frieden miteinander stören, wenn wir nicht vorsichtig wären. Jagt dem Frieden nach. Interessante Formulierung. Natürlich nicht auf Kosten der Wahrheit. Nicht so. So hieß es in einem Gespräch in unserer Gemeinde vor kurzem. Auf jeden Fall wollen wir die Einigkeit wahren. Nee, nee. Die darf ruhig dran gehen, wenn es um die Wahrheit geht. Aber wenn wir beide in der Wahrheit sind, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, an einzelnen Randstellen anderer Meinung zu sein, ja? Und da sollten wir wirklich friedsam sein. Lesen Sie mal Römer 14 oder noch einmal Römer 14. Ja? Und Kapitel 15 auch, bis zu Vers 13. Der Gott des Friedens fülle euch mit Freude und mit Frieden. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Heiligung sollte ein Ziel sein in unserem Leben. Heilig sein. Das ist heute nicht so gefragt. Man spricht nicht viel von Heiligkeit. Von Heiligung spricht man schon, aber von Heiligkeit. Im vorigen Jahrhundert hat es Männer Gottes gegeben, die von Heiligkeit sprachen. Wer heilig in der Heiligung stehen will, der muss etwas über Heiligkeit wissen. Heiligung hat damit zu tun, dass wir ganz dem Herrn gehören und nicht uns selbst noch etwas anderem. Also jagen. Die nächste Stelle. 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 22. Hier haben wir zwei Wörter, die das Laufen zum Ausdruck bringen. Einmal fliehen und das andere Mal wieder jagen. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass dieses Laufen in beiden Fällen die gleiche Richtung ist, dieselbe Richtung. Ob wir fliehen oder jagen, ist es dieselbe Richtung, die wir laufen. Immer Richtung Jesus. Wenn wir fliehen, sollen wir nicht von Jesus fliehen, sondern von dem, das womit Jesus nichts zu tun haben will. Und dann wollen wir auch wir nicht damit zu tun haben. Jesus sagt einmal zur ephesischen Gemeinde, Offenbarung 2, das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Also hier sind wir uns einig. Ja? Eure erste Liebe habt ihr zwar verlassen, aber ihr seid nicht ganz lieblos. Warum nicht? Weil ihr immer noch hassen könnt. Wer hassen kann, der kann auch lieben. Das ist nämlich die Kehrseite. Ja? Wer Jesus liebt, der hasst das, was Jesus hasst. Die Liebe war nicht ganz erloschen. Nur die erste Qualität der Liebe war nicht mehr da. Und sie waren schon bereits eine gewisse Strecke gefallen, sagt Jesus. Also, wer Jesus liebt, der hasst, was Jesus hasst. Deshalb gilt es zu fliehen. Was? Die jugendlichen Lüste. Also, die Älteren unter uns dürfen aufatmen, ja? Wir sind hier nicht angesprochen. So. Also, junge Leute, das dürft ihr wissen. Wenn sie alt werden, sind die jugendlichen Lüste, wenn sie nie überwunden wurden, immer noch Lüste, auch immer noch jugendlich, ganz frisch. Überwinden sie, während sie jung sind, damit sie ein Leben vor sich haben, dass sie in Heiligkeit leben können. Es gibt viele Menschen, die nie jugendliche Listen überwanden. Und das ist ein trauriger Aspekt, solche Männer, solche Frauen zu sehen. Ganz offensichtliche Leidenschaften, die nie überwunden wurden. Jugendliche Lüsten können bis ins Alter vorhanden sein. Wer immer sie hat, der ist hier angesprochen. Wer immer jugendliche Lüste kennt, ist hier angesprochen. Fliehe die jugendlichen Lüsten. Das heißt, es gibt Dynamiken, die sind in der Jugend nämlich stärker. Und da soll man seine ganze Energie dem Herrn Jesus widmen. Die ganze Energie Jesus widmen. Jage nach dem, das mit dem Herrn zu tun hat. Fliehe die jugendlichen Lüste. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, jage nach. Samt denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das heißt, wo Menschen in ihren Herzen diesen Dingen entflohen sind, wo sie dabei sind, wegzulaufen in ihrem Herzen von diesen Dingen, da laufen wir mit, zusammen, wir ermutigen einander. Halten wir Ausschau nach anderen, die die Sünde hassen, die reines Herzens sind, und wollen wir zusammenlaufen, einander ermutigen. Weg von der Sünde, jagend nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das Gute, das das Gesetz fordert. Wir werden also uns etwas mit dem Gesetz des Alten Testamentes zu befassen haben. Und dann auch mit den Geboten von Jesus, damit wir wissen, wo der Maßstab ist und was Gerechtigkeit ist. Dann Glauben, Vertrauen, jagen. Denken wir einmal darüber nach, was es heißt, dem Glauben nachzujagen. Zu lernen, was es heißt, zu vertrauen. Der Liebe nachzujagen. Das heißt, auch wenn ich nicht stark bin in der Liebe, aber ich soll lieben wollen, das heißt jagen. Mich bemühen darum, lieben zu wollen. Und dem Frieden wieder, wie in Hebräer Kapitel 12. Diesen Dingen jage nach, samt denen, die den Herrn anrufen. Das heißt, hier haben wir wieder eine Formulierung für Christen. Christen sind Menschen, die den Namen des Herrn anrufen. Sie beten zu ihm. Lukas Evangelium, Kapitel 24. Lukas 24, Vers 25. Lukas 24, 25. Hier ist nicht direkt vom Laufen die Rede, aber der Gedanke des Schnellseins ist hier, beziehungsweise das Umgekehrte. Wir sind bei den Emmaus-Jüngern, sie sind auf dem Weg zu Fuß nach Jerusalem. Und er sprach zu ihnen, nach Jerusalem und nach Emmaus. Sie sind dann offenbar am selben Tag noch umgekehrt. Ja. So. Und er sagte zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Ist nicht ganz glücklich übersetzt. Träge zu glauben. Sie haben ein Herz, das langsam ist, das faul ist, das träge ist zu glauben. Jage dem Glauben nach. Sei schnell zu glauben, was der Herr in seinem Wort sagt. Sind wir schnell zu glauben, was der Herr in seinem Wort sagt? Oder sind wir geneigt, ein bisschen skeptisch zu sein? Rühmen wir uns, intellektuell zu sein und Fragen stellen zu dürfen? Passen Sie auf. Es gibt sehr viele Intellektuellen, die sind sehr dumm. Sie können nicht unterscheiden zwischen zwei Arten von Fragen. Echte Fragen und das Infragestellen. Ich habe viel mit Studenten zu tun gehabt, als ich mit der Studentenmission arbeitete. Viele Studenten konnten nicht unterscheiden. Wer wirklich fragt, der will wissen. Der liebt die Wahrheit. Aber wer in Frage stellt, der spricht, bevor er fragt. Es gibt gewisse Leute, die können interessante Fragen stellen. Die fragen so, dass in der Frage bereits eine Voraussetzung ist. Ja? Passen Sie auf, Eltern, wenn Sie mit den Kindern umgehen. Warum hast du das getan? Erst müssen Sie sich vergewissern, ob Sie es getan haben. oder Eheleute. Ja. Kürzlich ist es meiner Frau passiert. Wie hast du diesen Stuhl oder warum hast du diesen Stuhl, Stühle, die sich drehen? Drehstuhl, also einfach. Ja. Ja. So ein Bürotisch, Bürostuhl, ja. Die drehen sich, ja. Und dann ist unten so ein Knopf, der ist aus Plastik und der kann manchmal brechen, wenn die Feder, wenn zu viel Stress auf der Feder ist, ja. Das war hier passiert. Dann stellte sie mir die Frage, warum oder wie, ich weiß nicht genau, was die Frage war, wie das geschehen war. Jetzt wusste ich nicht, wie ich antworten sollte, weil ich ziemlich genau wusste, wann das passiert war. Sie kommt abends in mein Zimmer, wenn wir beten wollen, bevor wir schlafen gehen. Dann setzt sie sich auf den Stuhl, der in der Ecke steht. Ja? Und dieses Mal, nachdem sie sich dort hingesetzt hatte und dann aufstand, merkte ich, diese Teilchen auf dem Boden, ja, die habe ich aufgehoben und dann auf den Schrank gelegt. Jetzt sagte ich hier, das ist geschehen, als jemand darauf gesessen hat. Ja. Wer? Du hast darauf gesessen. So, das sind Fragen, die kann man nicht beantworten. Ja? Warum hast du das getan? Man setzt voraus, ja? Warum lässt Gott das zu? Warum tut Gott so etwas? Moment einmal. Zuerst wollen wir fragen, hat Gott das getan oder hat ein Sünder, jemand anders das getan? Wollen wir Gott nicht zu schnell die Schuld geben? Nach dem Krieg habe ich studiert. Und während des Sommers sind wir mal zu viert als ein Sängerteam durch die Gemeinden gefahren, haben gesungen. Und dann haben wir auch manchmal etwas für die Kinder gehabt. Und manchmal habe ich hatte eine Weste an diesem Anzug, den ich trug. Dann bin ich nach vorne gegangen. Vorher hatte ich mich richtig zugeknöpft. Und die Jacke dann auch zugeknöpft, die da über der Weste war, sodass ich es nicht sehen konnte. Dann habe ich ihnen erzählt, als ich vom Krieg nach Hause kam, hat die Regierung eine Abfindung gemacht und ich habe etwas Geld bekommen, dann habe ich mir einen Anzug kaufen können und so weiter. Aber wisst ihr, als ich diesen Anzug bekam, wenn ich mich nicht irre, hatte ich ihn beim Schneider bestellt. Auf jeden Fall, als der dann kam, merkte ich, dass der Schneider einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Dann habe ich die Jacke ausgeknöpft und dann war so etwa 10 Knöpfe, vielleicht 7, 8, 10 Knöpfe. Und ich hatte oben, ich habe den Kindern dann erzählt, schaut einmal, der Schneider, der hat oben ein Loch zu viel gelassen und unten einen Knopf zu viel. Ja. So eine Weste hat er mir gegeben. Nun laufe ich mit dieser Weste rum. Ja. Nun, die Kinder, die nicht flink waren im Denken, die haben dann gestaunt, ja, dass es so einen Schneider geben kann. Einige kamen aber sehr schnell dahinter, dass nicht der Schneider daran schuld war, sondern ich. Ja. Ich hatte mich falsch zugeknöpft. Ja. So gibt es Menschen, die geben Gott die Schuld oder sie geben der Schrift die Schuld, so und so ist das mit der Bibel, und nehmen sich nicht die Zeit, um einmal zu fragen, wie ist es denn eigentlich? Ich möchte doch lieber zuknöpfen, damit Sie meine breite Krawatte nicht sehen, die ist ein bisschen aus der Mode. Ich betone dieses, es kommt sehr oft vor, auch bei uns, die wir bibelgläubig sein wollen. Es kommt sehr schnell vor, dass wir uns wehren, wenn wir etwas in der Bibel lesen. Warum ist das denn so geschrieben? Wir glauben schon, aber wir fragen uns manchmal, warum konnte Gott das nicht etwas einfacher formuliert haben, nicht wahr? Sie sind einverstanden, es ist schon die Wahrheit, aber warum konnte es nicht etwas einfacher gesagt werden? Nun, Gott wird schon etwas im Sinn da gehabt haben. Vielleicht sollen wir nicht alles auf der Oberfläche haben. Übrigens wissen Sie, dass es wenigstens einen Stamm geben soll auf der Welt, der, als man ihm die Bibel gab, sehr begeistert war und sehr aufgeregt war, als die Menschen in diesem Stamm Matthäus 1 begannen zu lesen. Ach, das ist ein gutes Buch. Ja, die haben ein Geschlechtsregister. Geschlechtsregister spielt in diesem Stamm eine sehr große Rolle. Und wer sein Geschlechtsregister kannte, der war in hoher Achtung. Ja? Und hier war also ein Buch, das ehrte also das Geschlecht, die Vorvorfahren. Da sieht man, dass es nicht umsonst ist. Gott wird schon wissen, warum er das geschrieben hat. Langsam zu glauben sind wir manche. Und dies waren fromme Israeliten, ja? Jesus nimmt sich Zeit für sie. Sie sind Jünger und Jesus hat sich ja nicht Jüngern offenbart, nur Jüngern. Aber hier waren Männer, die waren träge, trägen Herzens, träge zu glauben, alles, was die Propheten geredet haben. Und Jesus musste einiges zurechtrücken. Wir wollen lernen zu glauben, schnell sein zu glauben. Eine weitere Stelle. Römer 12. Römer 12, Vers 11. Ein interessantes Wort, ein ganz kurzes, nicht säumig im Fleiß. Steht das bei Ihnen auch so? Kann man denn überhaupt im Fleiß säumig sein? Wie steht es bei Ihnen, Bruder Müller? Nothing lacking in zeal. Ja, ja. Zeal ist Eifer. Im Eifer nicht nachstehen. Da soll nichts fehlen am Eifer. Wie steht es bei Ihnen? Sie hatten?
Träge.
Worin?
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt.
In dem, was ihr tun sollt, ja. Das ist ein bisschen...
Brennt im Geist.
Ja, nur der erste Teil. Das Brennen, das... Wie?
Lässig.
Worin?
Lässig.
In?
Geist.
Aha. Ist das eine... So fängt der Vers an, Vers 11. Da ist es. Im Eifer seid nicht lässig. Ja, da haben wir es. Das ist sehr gut übersetzt. Ja, das ist der zweite Teil. Auf das Feuer kommen wir noch. Ja. Aber jetzt, ja, jetzt im Eifer, das heißt im Fleiß. Man soll nicht langsam sein, im Schnellsein. Das heißt, es gilt sich noch mehr zu beeilen in dem, was wir tun sollen für den Herrn. Die Sache des Königs hat Eile. Wo steht das geschrieben? Wer das kennt, der kennt seine Bibel. Die Sache des Königs hat Eile. Also, ich gebe Ihnen eine Hausaufgabe. Sie haben einen Monat Zeit, das zu finden bis zum nächsten Mal. Aber vielleicht vergesse ich die Aufgabe selbst bis zum nächsten Mal. Nein. Oder soll ich es Ihnen schon sagen? Ja, bitte. Das steht in einem Buch, das nicht alt. Wer sagt das? Ja, Sie haben recht. Ja. Esther, die Boten, die gegen Ende des Buches hinausgehen sollen. Ich glaube, es ist dann mehr bei der neuen Botschaft, dass die Juden gerettet werden dürfen. Die Sache des Königs hat Eile. Das ist ein gutes Wort für uns Gläubigen. Ja. Unsere Sache, die Sache unseres Königs hat auch große Eile. Nicht langsam sein in dem Eifer für die Sache des Herrn. Epheser 4, Vers 3. Und euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Diesen Gedanken hatten wir schon. Fleißig zu sein, friedsam zu sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Den Heiligen Geist nicht betrüben, wenn wir miteinander sprechen, miteinander umgehen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Man könnte auch sagen, die Uneinheit des Geistes sollte man auch bewahren. Das heißt, nicht Frieden schließen, wo der Heilige Geist nicht Frieden geschlossen hat. Aber hier geht es um die Einheit unter den Gläubigen. Philipper 3, Verse 13 und 14. Verse, die wir öfter hören. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben. Das heißt, ans Ziel gekommen zu sein. Aber eines gilt, während ich vergesse, was hinter mir liegt, während ich mich ausstrecke nach dem, das vor mir liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Es geht um den Preis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Vielleicht sollte ich die Reihenfolge jetzt herstellen. Paulus hat zu einem bestimmten Zweck eine gewisse zeitliche Reihenfolge durcheinandergeworfen. Die zeitliche Reihenfolge ist folgende. Paulus weiß sich gerufen. Er wurde von Gott gerufen. Dieser Ruf kam vom Himmel. Gott hat vom Himmel gerufen. Paulus ließ sich rufen von Jesus Christus. Der Ruf kam in Christus Jesus. Paulus nahm diesen Ruf an und kehrte um und folgte Jesus nach. Diese Nachfolge wird für Paulus zu einem Lauf. Das heißt, der Ruf Gottes hielt ein Ziel in Aussicht. Wenn Gott einen Sünder ruft, dann ruft er ihn zu einem Ziel hin, nicht nur jetzt in dieser Zeit Jesus nachzufolgen, sondern dort anzukommen. Als wir uns bekehrten, rief uns Jesus, einmal anzukommen. Und unterwegs sollten wir uns beeilen, dort anzukommen und nicht uns von dieser Welt ablenken lassen. Wir sollten nicht Umleitungen machen, wie das so oft passiert, wenn wir auf der Straße fahren. Jagen nach dem Ziel. Es geht um den Preis des von oben ergangenen Rufes. Das heißt, Jesus stellt einen Preis in Aussicht am Ende des Weges. Und diesen Preis, dieses Ziel wollen wir erlangen, wollen wir erreichen. Es gilt, dahin zu laufen. Und dann haben wir das sehr schöne Lied, das aus diesem Text gekommen ist oder von diesem Text her diesen Text verarbeitet hat. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin, ja. Das diesen Text verarbeitet hat. Das ist das Laufen. Man soll sich beeilen, nicht langsam sein, nicht träge sein. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Begriff, zum Kämpfen. Beim Kämpfen haben wir mehrere Begriffe in einem. Wir haben zum Beispiel das Wort Kämpfen, das Streiten bedeutet. Und da haben wir ein anderes Wort für Kämpfen, das eigentlich mit Ringen übersetzt werden kann. Aber im Deutschen gebrauchen wir das Wort Kämpfen für beides. Ob wir streiten meinen, wie gegen einen Feind, oder ob wir ringen, wie mit einem Problem oder mit jemandem, der mit uns ringen will. Diese zwei Wörter werden abwechselnd gebraucht. das eine Mal dies, das andere Mal das. Im Deutschen, wie schon gesagt, wird nicht immer unterschieden zwischen diesen zwei Wörtern. Das ist auch wohl nicht so nötig. Schlagen wir zuerst auf 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, die Verse 26 und 27. Vielleicht sollten wir ab Vers 24 lesen, weil da etwas ist, das wir schon gehabt haben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, das ist der Gedanke, den wir eben hatten, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, so ist es im irdischen Lauf. Lauft ihr also, damit ihr ihn erlangt. Mit anderen Worten, wir laufen nicht gegeneinander, sondern gegen uns selbst. Jeder von uns soll versuchen, diesen Preis, dieses Ziel zu erlangen. Jeder aber, der kämpft, also der wettkämpft, das ist jetzt dieser Gedanke, er läuft aber in einem Wettkampf, in einem Laufkampf, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, die einen irdischen Lauf laufen, damit sie eine vergängliche Krone oder einen vergänglichen Kranz, Lorbeerkranz, empfangen. Aber wir laufen, damit wir eine unvergängliche Krone bekommen, einen unvergänglichen Kranz. Ich laufe daher also nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe also nicht wie einer, der die in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage oder boxe meinen Leib und führe ihn in Versklavung, damit ich nicht, nachdem ich anderen verkündigt, selbst verwerflich werde. Dies ist für Paulus eine echte Gefahr. Und er wäre nicht der einzige Reichsgottesarbeiter, der irgendwo abgekommen wäre. Manch einer lief gut und später kam er ab davon. Heute kippt manch ein Reichsgottesarbeiter um. Er lässt sich versuchen, lässt sich beschlagnahmen von den Dingen dieser Welt, von der Lust dieser Welt. Paulus sagt, ich laufe so, nicht wie aufs Ungewisse. Er weiß, wohin er läuft. Nicht einfach so laufen. Wir hatten einen Landwirt, der wohnte am Rande der Stadt, des nächsten Ortes, nicht weit von uns, in Kanada. Und er war sehr, sehr fleißig. Man sagte von ihm, der war so schnell, so flink, dass er sich selbst begegnen konnte auf dem Weg zum Stall. Zwischen Haus und Stall. Es gibt Leute, die sind sehr flink und fleißig, aber sie bekommen nicht viel getan. Er ging einmal eine Rundfrage über das Gebet unter Missionaren. Und ein Missionar aus Japan antwortete auf die Frage, wann er beten würde, ich bete auf den Beinen, während ich tätig bin. Das darf man, aber wenn das der einzige Platz ist, wo man betet, dann ist man zu beschäftigt. Dann ist zu viel Betrieb da. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Gebet. Paulus sagt, ich laufe nicht ins Ungewisse. Ich weiß, was ich mache. Jesus war sehr beschäftigt, aber er nahm sich Zeit für den Herrn. Er lief also ganz bewusst, er wusste, was er machte. Er hielt Schritt mit seinem Herrn, mit seinem Vater im Himmel. Ich kämpfe so. Nicht wie einer, der die Luft schlägt, wie Petrus. Und dann kann man manchmal auch ein falsches Ohr abhauen. Oder nicht viel ausrichten. Petrus wollte wahrscheinlich den Kopf abhauen. Aber vielleicht hat er nicht den Mut gehabt, das zu tun. Ich weiß nicht, warum. Er also senkrecht schlug. Mit dem Schwert muss man also nicht nur senkrecht, sondern auch waagerecht schlagen, damit man etwas ausrichtet. Er schlug offenbar ins Ungewisse. Ja. So soll das nicht bei uns sein. Und jetzt kommt etwas bei Paulus, das ich mir oft zu Herzen genommen habe. Ich boxe meinen Leib. Ja. Ich boxe meinen Leib. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus manchmal wirklich mit der eigenen Faust sich selbst geboxt hat. Manchmal müssen wir das früh morgens tun, ja? Junge oder Mädchen, Frau, jetzt kommst du aus den Federn. Ja? Jetzt raus. Oder zu einer anderen Zeit. Jetzt die Augen weg davon. Oder jetzt weg von diesem. Für mich ist es sehr schwer, eine gewisse Arbeit zu lassen, die sehr wichtig ist, wenn etwas anderes mit der Zeit wichtiger geworden ist. Das ist sehr schwer. Aber da muss man sich wegreißen. Das so war es bei mir heute. Bitte. Ja, das war natürlich mit Unvernunft, das heißt nicht mit dem Wissen des Evangeliums. Ja. Luther hat sich schlagen lassen, er hat sehr viel ausgehalten, er hat eine sehr schwere Kindheit gehabt, deshalb konnte er auch ziemlich stark ausholen selbst gegen andere. Er wusste, was er selbst ertragen konnte. Glücklicherweise ist er dann zum Frieden gekommen, innerlich wenigstens, zur Ruhe. Das ist natürlich hier nicht gemeint, ja, an dieses Boxen. Dies ist der die Gnade weiß, der aber auch gleichzeitig um seine eigene Verdorbenheit weiß, der um die Gefahren weiß und der um seine eigene Verantwortung weiß, mitzumachen. Ja. Ich habe das, Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar, dass ich einen Mann gekannt habe, einen Mann Gottes, bei dem ich das wirklich plastisch erleben konnte, was es heißt, mit Fleiß den Herrn zu lieben und von ganzem Herzen dabei zu sein. Der hat so gesprochen, wie wenn die Ewigkeit in seinem Herzen war. Der konnte lachen und taugenichtig sein, aber der wusste immer seine Grenzen. Der war ein Streiter Jesu Christi, der war eben von ganzem Herzen dabei. Ja? Aber eben von ganzem Herzen hasst er die Sünde. Da habe ich etwas gesehen von diesem überhaupt kein Kompromiss. Und da gilt es, das muss sich zeigen bei mir. Irgendwo muss meine Liebe zu Jesus sich zeigen in einem Hass gegen die Sünde. Ja? Ich darf da nicht duldsam sein. Ja? Irgendwie muss das zu sehen sein, dass ich gegen den Teufel bin. Das, was hier gemeint ist. Und gegen das Fleisch. Ja. Wir haben uns selbst in Zucht zu nehmen. Disziplin, ja. Ich führe meinen Leib in Sklaverei, das heißt, in die Gebundenheit an Jesus. Ich diene keinem anderen Herrn. Jesus selbst sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das muss klar sein. Nicht zwei Herren, nur einem Herrn diene ich. Das will Paulus, dass das klar ist in seinem Leben. Er kennt nur die Versklavung an einen Herrn, damit ich nicht, nachdem ich anderen verkündigt habe, selbst verwerflich werde. Das heißt, diese Versuchungen könnten mit der Zeit mich von Jesus wegbringen. Das will ich überhaupt nicht im Ansatz haben. Ja? Das soll gar nicht irgendwo anfangen bei mir. Das ist der Sinn. So. dann machen wir am Sonntagmorgen, will ich Fortsetzung machen mit diesem Thema. Für heute Abend können wir jetzt also schließen. Möchte jemand noch mit uns zum Schluss beten?